Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohrweg und folgenden Themen: Internationaler Tanz in Berlin, Intelligenz und Emotionalität in unserer Sommerreihe, Identitätssuche in Südkorea mit Hermann Hesse. Aber zunächst, da haben wir erstmal eine Rarität im Programm, eine selten aufgeführte Rossini-Oper, Eduardo e Cristina. Ja, und so klingt der Krieg bei Rossini, der Krieg zwischen Russland und Schweden, der spielt nämlich in Eduardo e Cristina eine zentrale Rolle. Aber nicht nur Leid, sondern auch Liebe werden in dem selten aufgeführten Werk thematisiert. Geschrieben hat Rossini die Oper für Venedig, eine Auftragsarbeit, die aber eben danach sehr viel seltener gespielt wurde als sein, um es salopp zu sagen, Kassenschlager, Der Barbier von Sevilla. Aber nun war es mal wieder soweit. Eduardo e Cristina gab es in Rossinis Heimatort Pesaro zu hören, und zwar auf dem Rossini Festival. Das findet alljährlich in dem schmucken Örtchen an der Adria statt. Das ist ein Ort zwischen der Touristenhochburg Rimini und der Hauptstadt der Region Ancona. Und für uns ist Uwe Friedrich in Pesaro. Herr Friedrich, selbst unter den weniger populären Opern des Vielschreibers Rossini ist Eduardo e Cristina eine der unbekannten. Sie wurde zum ersten Mal auch bei dem Festival erst aufgeführt. Welche Gründe hat das?
Da gibt es eine ganze Menge. Erstmal ist es eine Baukastenoper. Gioachino Rossini hat da hauptsächlich Musik verwendet, seiner größten Hits, die er für Neapel geschrieben hat. Denn Venedig wollte unbedingt was von ihm und er hat gesagt, ich habe leider gar keine Zeit. Dann haben die gesagt, wir wollen aber wirklich unbedingt. Du kannst doch ruhig was Altes nehmen, was in Neapel gespielt wurde. Kennt in Venedig sowieso niemand. Dann hat man sich ein in dieser Zeit ungeheuer populäres Libretto gesucht. Da geht es zielstrebig um die entscheidenden, wie es dann in der italienischen Oper immer heißt, il fatal momento, also die große Überraschung, die dann Anlass für Arien gibt. Und das ist sicher nicht seine stärkste Oper, gar keine Frage. Die Handlung ist extrem an den Haaren herbeigezogen. Die Musik kennt man aus erfolgreicheren Opern zum größten Teil. Trotzdem ist es musikgeschichtlich total wichtig, dass das gemacht wird, weil wir sind in der italienischen romantischen Oper an einem wirklich ganz spannenden Punkt. Die Oper wird kommerzialisiert und Venedig sagt halt, wir können auch mit dem zweiten Aufguss noch viel Geld verdienen. Und es war auch ein Riesenerfolg.
Zweiter Aufguss, also das spiegelt sich ja auch in der Handlung so ein bisschen wider. Die ist wirklich nicht gerade bahnbrechend. Also es geht um eine unterdrückte Frau, die ihrem Vater nicht gehorcht, heimlich heiratet, ein Kind hat und sehr leidet im Verlauf der 3 Stunden Aufführungsdauer. Was hat denn jetzt nun der in Italien sehr hochgehandelte Regisseur Stefano Poda daraus gemacht?
Der war nicht nur Regisseur, sondern der Einfachheit halber auch gleich sein eigener Bühnen- und Kostümbildner, hat Licht und Choreografie besorgt. Und er macht das eher als so eine Art Kunstinstallation vor so einer vage antiken Skulpturenwand. Die Tänzer und Tänzerinnen stellen die Schrecken des Krieges dar. Sehr schön, sehr geschmackvoll, bisschen Horror-Vakui, aber es hat den Vorteil, dass die ganzen Sängerinnen und Sänger wirklich Zeit haben, ihre Figuren musikalisch, aber auch im Raum darzustellen. Also die eigentliche Regieleistung, naja, die Geschichte wird nacherzählt.
Okay, Sie sagen also aber gerade Horror Vakui des Regisseurs. Also es hat funktioniert, oder?
Diese Stücke sind eine echte Herausforderung, weil natürlich in diesen langen Szenen der immer dreiteiligen italienischen Arien wenig passiert eigentlich, außer dem Innenleben der jeweiligen Protagonisten. Und es wird nicht besser, wenn die rumlaufen. Also das kam auch beim Publikum gut an und wird dem Stoff durchaus gerecht.
Gucken wir mal auf das Orchester. Es spielte das Orchester der RAI aus Turin, dirigiert hat Yada Bignamini. Also die Probleme des Abends, rumlaufen und so weiter und so fort, haben Sie angesprochen. Die sind im Großen und Ganzen überzeugend gelöst worden. Und wie war es denn musikalisch?
Das war ein Festabend in so ziemlich jeder Beziehung. Ja, der Benjamini hat wirklich eine solche Liebe zu dieser Musik und versteht die Rhetorik der Stücke. Schon während der Ouvertüre dachte man, oh, das kann heute schön werden. Dann hat man alle Solisten und Solistinnen gehört und denkt, oh, das wird heute Abend aber auch wirklich schön. Enea Scala als der rachsüchtige König, ganz ungewöhnlich in der Epoche um 1820 ein Tenor in dieser bösen Rolle, wirft sich da mit Können und mit Lust und mit Stilsicherheit rein, auch in die Koloraturen, fast unsingbar, er kriegt das toll hin. Anastasia Bartoli ist die Christina, wahnsinnige Expansionskraft, vielleicht nicht ganz zu Hause in diesem Repertoire, aber auch da. Und Daniela Barcellona ist zurückgekehrt zum Festival als Eduardo. Wir hören mal die beiden in einem Ausschnitt. Das waren also Daniela Barcellona und Anastasia Bartoli. Und an diesem Abend, ich sagte schon, nicht seine beste Oper, aber wirklich ein Meilenstein in der Rezeptionsgeschichte. Dafür sind solche Festivals da. Riesenjubel beim Publikum.
Uwe Friedrich über die Aufführung von Eduardo e Christina auf dem Rossini-Festival in dem Geburtsort des Komponisten in Pesaro. War Rossini als Komponist ein besonders kluger, intelligenter Kopf? Die Frage, wie Intelligenz und das Komponieren zusammenhängen, haben wir am Dienstag in unserer Sommerreihe Spielarten der Intelligenz mit dem Komponisten Gordon Campe versucht zu klären. Heute ist nun die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen zu Gast. Eine ihrer Thesen, der Mensch wird erst in Gesellschaft schlau. Franka Parianen hat sich in zahlreichen Büchern mit dem Thema der emotionalen Intelligenz beschäftigt, untersucht, wie sehr diese unser Zusammenleben beeinflusst. Ihr aktuelles Werk trägt den griffigen Titel Herz, Hirn und Hormone. Ich habe Sie zunächst gebeten, die Begriffe zu klären und Sie gefragt, heißt schlau gleich intelligent? Ist das alles ein und dasselbe?
Also das ist tatsächlich eine Frage, mit der sich auch NeurowissenschaftlerInnen schon seit ziemlich langer Zeit rumschlagen und die sich gar nicht so einfach beantworten lässt. Bei Intelligenz denken wir ja meistens an IQ-Tests, aber da gibt es natürlich jetzt auch eine große Bewegung von Leuten, die sagt, vielleicht ist das gar nicht so das, was am besten vorhersagt, wie gut Menschen im Alltag Entscheidungen treffen. Also die Intelligenz, die wirklich große Bedeutung für uns hat. Ich finde, eine ganz wichtige Unterscheidung ist eben die zwischen kristalliner und fluider Intelligenz. Also es gibt einmal das Wissen, das wir haben, das, was man so angesammelt hat an Fakten, das, was uns bei Wer wird Millionär helfen würde. Und es gibt diese fluide Intelligenz, das ist unsere Problemlösungskompetenz. Also wirklich, wie gut kann ich mich überhaupt auf die Aufgabe konzentrieren? Wie viele verschiedene Sachen kann ich gleichzeitig im Kopf halten, bevor mir die Hälfte wieder runterfällt und ich vergesse, worüber ich eigentlich nachgedacht habe? Das sind eigentlich so diese Grundlagen der Intelligenz, die wir brauchen zum sozialen Leben und auch um reichen Aufgaben zu lösen.
Das heißt, und da gibt es auch kein Ranking, die eine Intelligenz ist ein bisschen besser als die andere?
Ich würde sagen tatsächlich, dass die soziale Intelligenz in unserem Alltag oft eine viel größere Rolle spielt, als wir uns das denken. Also wenn die Leute an Intelligenz denken, dann denken sie meistens an Mathe und das, was sie damals nicht so richtig gut konnten. Aber die soziale Intelligenz spielt eine ganz wichtige Rolle, nicht nur in dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, sondern auch, wie wir mit uns selbst umgehen. Weil da geht es ja auch darum, wie kann ich meine eigenen Emotionen wahrnehmen? Wann merke ich, ob ich überfordert bin? Finde ich Strategien, um damit umzugehen? Wir können schon auch sagen, ja, es kann gut sein, dass wir in Situationen erfolgreicher sind, weil wir sozial intelligent sind, als wir es vielleicht sind durch einfach unsere mathematische Leistung. Auch weil sich das Soziale zum Beispiel gar nicht so leicht durch Computer ersetzen lässt.
Das ist wahrscheinlich genau der Beritt, wo wir der KI durchaus überlegen sind. Und Gefühle kann die künstliche Intelligenz noch nicht nachahmen. Muss man sagen, noch nicht?
Ja, schon. Also es geht natürlich in eine Richtung, wo künstliche Intelligenzen allgemeines schon hinkriegen, auf eine Art und Weise zu sprechen, wo wir denken, ah, das kommt mir jetzt vor wie Gefühle, das klingt wie Gedanken. Das sind dann meistens eher so Sprachalgorithmen, also dass man sagt, welches Wort kommt denn meistens nach diesem Wort? Also es ist nicht so, dass die Wörter für die KI im Moment noch was bedeuten, sondern das sind einfach Ideen von, welche Konzepte werden üblicherweise zusammenformuliert, was sind so die statistisch wahrscheinlichen Antworten auf diese Fragen. Das heißt, da sind wir noch weit von entfernt, aber ich würde das jetzt auch nicht ausschließen. Und ich finde es tatsächlich den viel spannenderen Bereich eigentlich bei künstlicher Intelligenz, bei Computerleistung zu sehen. Was passiert da sprachlich, was passiert da auf sozialer Ebene? Wenn man solche Sachen hört wie, es gibt jetzt einen Computer, der Menschen im Schach schlagen kann oder so, dann denke ich mir immer, ja, das ist aber so ein bisschen so wie jemanden zu schlagen mit in Rechenaufgaben. Natürlich können Computer das. Und es müsste uns eigentlich auch nicht überraschen. Es braucht ein bisschen, bis wir so die Prozessorfähigkeit generiert haben, um das hinzukriegen. Aber dass Computer Sachen, die man klar vorhersagen kann, verschiedene Schachzüge berechnen, besser hinkriegen, das ist eigentlich klar, dass wir als Menschen dahinter zurückbleiben. Aber das Soziale ist wirklich das, was uns ein bisschen ausmacht.
Ja, und wenn es ja heißt, der Mensch wird erst in Gesellschaft schlau, also ich weiß nicht, Computer haben womöglich nicht so viel Gesellschaft. Es gibt ja diese These, dass im Laufe der Zeit durch die Gesellschaft wir miteinander schlauer geworden sind. Sollten wir dann nicht am Ende des Tages alle in Großfamilien leben oder mindestens so in Mehrgenerationenhäusern?
Ja, das ist eine total spannende These. Also da geht es darum, dass man sagen kann, die Gruppengröße, in der Spezies leben, gerade eben auch bei unseren nächsten Verwandten, hat einen Einfluss oder beziehungsweise korreliert mit der Gehirngröße, vor allen Dingen mit dem präfrontalen Kortex, der Teil unseres Gehirns, auf den wir immer so stolz sind, weil der eben so gut nachdenken kann. Und tatsächlich gibt es auch bei Menschen so Anzeichen, wenn wir jetzt gucken, was können Menschen eigentlich besser, wenn sie klein sind, ist das irgendwie Werkzeugbau, ist das Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, heißt das Logik verstehen, dann finden wir raus, nö, das können eigentlich die Kinder von Schimpansen und Orang-Utans und so alle genauso gut und mit Werkzeugen sind eigentlich Orang-Utan-Kinder geschickter. Aber was Menschenkinder halt sehr gut können, ist zusammenarbeiten. Und zwar vor allen Dingen zusammenarbeiten auf der Basis, dass sie verstehen, dass man dem anderen auch was davon abgeben muss, weil der morgen sonst nicht mehr mit uns zusammenarbeitet. Das ist eigentlich so unser größter Durchbruch. Viel größer als jetzt irgendeine neue Speertechnologie und sowas. Und tatsächlich brauchen wir auch andere Menschen, um unser Gehirn zu ernähren. Also wir brauchen Hilfe darin zu erfahren, wie funktioniert das mit dem Feuer oder wo bekomme ich jetzt Nahrung her. Wir sind so ein bisschen das einzige Wesen, das eine Bedienungsanleitung braucht, um auf dieser Welt zu überleben. Und wenn wir das wieder in den Vordergrund rücken und sagen, das ist es, was uns als Menschen eigentlich so den einzigen großen Vorteil verschafft hat, das, was wir am besten können, dann fragt man sich schon, ob wir unsere Welt nicht ein bisschen sehr ungeschickt gebaut haben, dass sie eben nicht so darauf aufgebaut ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir voneinander lernen. Und tatsächlich ist das auch was, was wir jetzt sehen im Bereich frühkindliche Entwicklung, dass es total wichtig ist, dass wir von klein auf eben nicht nur diese Kernfamilie haben mit zwei Leuten, sondern ein großes soziales Netz, auf das wir uns verlassen können.
Würde das langfristig vielleicht auch Kriege verhindern können? Denn wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir das im Grunde alles wissen, wir brauchen einander, wir müssen aufeinander achten, wir können voneinander lernen, dann sollten wir uns ja besser nicht töten, nicht angreifen.
Auf vielen Ebenen stimmt das wahrscheinlich. Also grundsätzlich soziale Kompetenz eben zu verstehen, wie deeskaliere ich eine Situation, wie gehe ich damit um, das wäre total wichtig, das stärker zu fördern. Gleichzeitig muss man auch sagen, sozial heißt nicht nett. Das heißt, viele soziale Fähigkeiten, die wir haben, sind gar nicht unbedingt prosozial, dass sie jetzt wahnsinnig hilfreich sind, sondern auch solche Sachen wie Eifersucht, Neid, Schadenfreude, das sind alles sehr soziale Gefühle. Oder auch Gruppendenken gehört zu den sozialen Sachen. Also, dass wir sehr stark uns mit unseren eigenen Leuten identifizieren und dann andere Menschen, die anders aussehen, als wir das gewohnt sind oder andere Angewohnheiten haben, sehr stark ausschließen. Und das kann bis zur Entmenschlichung gehen irgendwann. Das heißt, soziale Kognition ist gut und wichtig, aber man muss die auch immer mit Werten verbinden. Man muss fragen, wo wollen wir damit eigentlich hin?
Und unterscheidet die sich nicht je nach Gesellschaft? Also wir haben ja doch einen wirklich sehr eurozentrischen Blick, dass wir das auch immer noch so in weibliche, männliche, emotionale Intelligenz aufteilen und diese vermeintlich weichen Intelligenzformen eher weiblich lesen. Das ist doch in anderen Teilen der Welt ganz anders, oder?
Ja, das ist ganz furchtbar. Also diese Angewohnheit zu denken, dass soziale Intelligenz erstmal dieses Watteweiche überhaupt wäre. Also nichts auch sowas wie Perspektivübernahme, verstehen, was eine andere Person denkt, von einer Million Möglichkeiten von dem, was sie denken könnte. Das sind wirklich harte kognitive Leistungen, die wir da vollbringen müssen. Und dann verpackt man es stattdessen in dieses Watteweiche, als wäre das einfach so ein netter Softskill, den man auch haben kann und dann eben auch noch was Weibliches.
Frau Parihan, wenn wir unsere Mitmenschen besser verstehen wollen, sagen Sie, dann sollten wir unser Gehirn besser verstehen. Das schreiben Sie auch. Aber wie können wir eigentlich unser Gehirn besser verstehen? Und gibt es überhaupt das eine Gehirn? Ist nicht jedes verschieden, anders?
Oh ja, das ist eine der großen Probleme. Gleich am Anfang, wir kennen ja immer diese bunten Bilder von den NeurowissenschaftlerInnen, wo man sagen kann, hier, da glüht das Gehirn gerade auf, da ist die Aktivität. Und da muss man sagen, erstmal müssen wir das Ganze dann von einer Person auf so ein Standardgehirn projizieren. Und dann sehen wir auch nur so vage, wo jetzt gerade viel Sauerstoff benutzt wird. Also man kann auch gar nicht sagen, hier, diese Nervenzelle macht jetzt dies, diese Nervenzelle macht das. Und trotzdem gibt es so ein paar Muster, die total interessant sind. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es überhaupt diese verschiedenen Ebenen gibt, von das empathische Einfühlen auf der emotionalen Ebene und die Perspektivübernahme, das ist was wir dank Neurowissenschaften wissen. Vorher dachte man immer so soziale Kompetenz im Allgemeinen, Verständnis im Allgemeinen und jetzt sieht man, das sind schon zwei unterschiedliche Punkte. Und es gibt Menschen, die können vielleicht sehr gut mitfühlen, stellen sich dann aber ein bisschen blöd an, wenn sie versuchen müssen zu verstehen, was die andere Person eigentlich braucht, warum die jetzt genau traurig ist. Und es gibt wieder andere Menschen, die können vielleicht ganz gut Perspektivübernahme betreiben, denen ist aber relativ egal, was die andere Person fühlt. Das ist auch eine Art von soziale Kompetenz, kann man mit einem Unternehmen auch mit sehr erfolgreich sein, wenn man jetzt Elon Musk und Trump und sowas anguckt.
Ja, denen man so spontan nicht so viel soziale Intelligenz zuschreiben würde, oder?
Genau, dabei weiß man, dass Bullying, also Mobben, tatsächlich ja auch eine Menge soziale Intelligenz braucht. Ich muss mich ja reinversetzen in was trifft diese andere Person, was tut der weh und wie setze ich mich gegenüber anderen durch. Ist eine Nummer intuitiver jetzt.
Sie beschäftigen sich permanent mit dem Thema, Sie verfassen Bücher dazu. Wie ist eigentlich aktuell der Forschungsstand zum Thema emotionale Intelligenz? Ist das überhaupt eine Fähigkeit, die noch sehr geschätzt wird im 21. Jahrhundert?
Also in der Forschung auf jeden Fall. In der Forschung sehen wir dieses ganze Netz, unser Gehirn und was es ausmacht. Und eigentlich geht es sehr, sehr oft darum, wie verbinden wir Verstand mit Emotionen. Wir wissen heutzutage, dass emotionale Einflüsse in Entscheidungen total wichtig sind. Dass zum Beispiel Menschen, wo das fehlt, auch Schwierigkeiten haben, so Alltagsentscheidungen zu treffen, wie welche Krawatte trage ich heute, weil das ist keine rationale Entscheidung. Das ist einfach was ich aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Und das Bauchgefühl informiert uns auch über so die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Gibt uns ein Gefühl für, damit habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Eigentlich wie so ein Balkendiagramm in gewisser Weise. Das heißt, eigentlich auf neurowissenschaftlicher Ebene verstehen wir mittlerweile, dass es das ganze Gehirn braucht und kommen ein bisschen weg von dieser Idee von der losgelöste Verstand, den wir vor den Einflüssen von Hormonen und Emotionen und allem bewahren müssen, sondern es braucht uns komplett, von den Zehenspitzen bis zum Kopf.
Sagt die Neurowissenschaftlerin Franka Parihan in unserer Reihe Spielarten der Intelligenz. Ein neuer Leiter unter einem neuen Senat und ein Auftaktstück, das in Windeseile neu einstudiert werden musste. So startete das Festival Tanz im August in Berlin. Seit diesem Jahr leitet es Ricardo Carmona, der in seiner Eröffnungsrede das Festival mit einem Pilz verglich. 11 Monate würden er und sein Team unter der Erde arbeiten, damit 1 Monat lang die Ergebnisse sprießen könnten. Die Natur war aber nicht nur in der Ansprache präsent, sondern Tanz und Ökologie durchziehen das gesamte Programm. Für uns vor Ort war Elisabeth Niering.
Füße kreuzen sich, drücken sich mit federnder Kraft vom Boden ab, fliegen scheinbar mühelos durch die Luft, landen dann weich, um gleich wieder abzuheben. Die bodennahen, schnellen Schritt- und Sprungkombinationen sind nicht nur herausfordernd, sie setzen sich in den Körpern der TänzerInnen fort. Jeder Sprung ist ein Impuls für eine weitere Bewegung des Rumpfes, der Arme oder des Kopfes. In Carcassa kombiniert der portugiesische Choreograf Marco da Silva Ferreira Elemente aus Folklore und Volkstänzen mit Streetdance. Stile, die kaum weiter voneinander entfernt sein könnten und jedoch erstaunlich gut zusammengehen. Carcassa soll aber nicht nur Spaß machen, sondern verbindet zum Ende hin den Tanz mit Politparolen, die vielleicht ernst gemeint sind, aber nicht ganz unironisch vorgetragen werden. Mit über den Köpfen aufgespannten roten T-Shirts formen die TänzerInnen einen Mund, der sinngemäß zur Solidarität mit der Arbeiterklasse auffordert. Das ist ein bisschen banal, aber auch witzig. Viel stärker wirkt das Thema der Solidarität in der Choreografie. Immer neue Varianten der kollektiven Energetisierung tauchen hier auf. Neben der gemeinsamen, synchronen Bewegung tanzen sie auch füreinander, singen sich Kraft und Mut und Spaß zu, bilden eine starke Gruppe und bleiben in ihrer Individualität doch deutlich erkennbar. Es war ein gelungener Auftakt für den neuen künstlerischen Leiter von Tanz im August. Ricardo Carmona ist in Berlin kein Unbekannter. Über 10 Jahre hat er die Tanzsparte am Hau, dem Hebbel am Ufer, geleitet. Jetzt übernimmt er das dort angedockte Tanzfestival von seiner Vorgängerin, der finnischen Kuratorin Virve Suttinen, die 9 Jahre lang ein aufregendes Programm gemacht hat. In der diesjährigen Ausgabe finden sich internationale KünstlerInnen, die bereits bei Tanz im August oder am Hau zu sehen waren, aber auch neue Namen. Vor allem der Schwerpunkt auf Produktionen vom afrikanischen Kontinent, den Ricardo Carmona gleich zu Festivalbeginn deutlich setzt, macht neugierig. Und er begann vielversprechend mit 2 sehr unterschiedlichen Performances. In ihrem Solo Toi, Moi, Tituba tanzt und singt Dorothee Munyanesa stellvertretend für all jene, deren Existenzen durch das koloniale System verleugnet wurden. Choreografin, Performerin und Sängerin ist eine der eindrücklichsten Bühnenkünstlerinnen mit afrikanischem Erbe. Ursprünglich kommt sie aus Ruanda, ist mit 12 Jahren mit den Eltern vor dem Genozid geflüchtet und nach London emigriert, dort zum Tanz und schließlich nach Frankreich gekommen. In ihren künstlerischen Arbeiten hat sie sich viel mit dem Genozid in Ruanda beschäftigt. Unvergesslich ist Unwanted, eine Produktion über ungewollte Kinder, die durch Vergewaltigungen entstanden sind. In Toi, Moi, Tituba bewegt sie sich durch einen mit Neonröhren beleuchteten Raum in wechselnder Intensität. Mal nimmt sie sich stärker zurück, mal zeigt sie, zu welcher ungeheuren Präsenz sie fähig ist, um denen eine Stimme zu geben, die die kollektive Erinnerung vergessen hat. Aus einer anderen Ecke Afrikas kommt die Choreografin Nadia Bugré. Sie ist in Elfenbeinküste geboren und lebt inzwischen ebenfalls in Frankreich. Für ihre bei Tanz im August gezeigte Produktion Prophétique hat sie in der gefährdeten, ausgegrenzten und dennoch lebensbejahenden Transgender-Community Abidjans recherchiert. Die Performance mit 6 TänzerInnen beginnt zwar mit überwältigender Power, bei den anschließenden leisen Tönen schleichen sich aber ganz schöne Längen ein. Dennoch ist Nadia Bugré eine weitere wichtige weibliche Stimme des afrikanischen Kontinents, stehen doch ihre Stücke für starkes Empowerment und weisen weit über das Ästhetische hinaus. Insgesamt war es ein Start, der Lust macht auf mehr. Übrigens auch auf mehr Informationen zu Produktionen und KünstlerInnen. Die auffallend und schon fast ärgerlich dürren Programminformationen, die die Website von Tanz im August in diesem Jahr bereithält, sind das Einzige, was es wirklich zu beanstanden gibt. Gerade weil die KünstlerInnen so überzeugend sind, gerade weil sie uns verwirren, mitnehmen oder begeistern, wollen wir mehr über sie erfahren.
Elisabeth Niering über die ersten Aufführungen des Festivals Tanz im August. Ein junger Mann auf der Suche nach seiner Identität. Er wächst in behüteten Verhältnissen auf, die jedoch nach strengen moralischen und religiösen Dogmen funktionieren. Sein Name Emil Zinkler, sein Schöpfer Hermann Hesse, sein Retter Demian. Demian ist der titelgebende Held von Hesses Roman, den er schrieb, als er schon nicht mehr ganz so jugendlich war, sondern um die 40. Erschienen 1919, ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs. Ein Buch mit viel Verständnis für die Orientierung. Orientierungslosigkeit Heranwachsender. Ein Klassiker der deutschen Literatur und ein Werk, das besonders viele Koreanerinnen mögen, sozusagen ein Verkaufsschlager dort. Warum, das hat Katrin Erdmann versucht herauszufinden.
Blut, Schweiß und Tränen der koreanischen Popband BTS. Der Song soll von Hermann Hesses Werk Demian beeinflusst sein. Und am Anfang des Videos blicken die Musiker tatsächlich auch in ein Buch. Südkorea ist verrückt nach dem deutschen Schriftsteller Hermann Hesse. Nach Angaben der größten Buchhandelskette Kyobo war Demian von 2019 bis 2022 der meistverkaufte Klassiker. Auch Chong ist ein echter Fan. Zum ersten Mal habe ich das Buch in der Mittelschule gelesen und Demian war das perfekte Role Model, das jeder bewunderte. Der Charakter war auch so schön beschrieben. Das hat mich schon beeindruckt. Ich denke, er war so etwas wie die erste Liebe meines Lebens. Sie glaubt, dass sich die Koreanerinnen und Koreaner vor allem von der dunklen Seite in dem Roman angezogen fühlen, weil sie darin etwas finden, was ihnen in der realen Welt verboten ist. Die junge Wissenschaftlerin liebt alte Bücher und hat von Demian gleich mehrere Versionen gekauft. Nur von Demian habe ich 4 oder 5 verschiedene Ausgaben. Jede Version ist ein bisschen anders übersetzt, also ist es jedes Mal eine Freude, eine andere zu lesen. Der Roman von Hermann Hesse, den er 1919 unter dem Pseudonym Emil Sinclair veröffentlichte und darin die Geschichte einer Jugend erzählt, ist in Südkorea Pflichtlektüre. Yoon Kyung hat den Roman schon mit 11 Jahren in der Grundschule gelesen. Der Erfolg des Werks könnte auch mit der Geschichte ihres eigenen Landes zu tun haben, sagt die 35-Jährige. Vielleicht, weil wir selbst mit vielen Dingen ringen, dem Koreakrieg, der japanischen Kolonialisierung, einer Diktatur und so weiter. Deshalb beschäftigen sich auch viele bekannte koreanische Autoren damit, wie man in solchen turbulenten Zeiten überlebt hat, als Familien getrennt, das eigene Ego zerstört wurde. Und genau das ist vielleicht auch das Besondere an dem Buch. Deshalb mögen es die Koreaner. Jüngere Koreanerinnen und Koreaner könnten sich mit Emil Sinclair identifizieren, dem jungen Protagonisten, der das Gefühl hat, in 2 Welten aufzuwachsen. Sie haben Träume für die echte Welt, Haus, Auto, Familie und toller Job. Doch
they're running towards the same goal.
Alle rennen auf dasselbe Ziel zu, doch die Chancen, es zu erreichen, sind für viele durch die gesellschaftliche Struktur sehr gering. Aber das macht es den Millennials und der Generation Z sehr schwer, glücklich zu leben.
Very, very difficult, you know, to live happily.
Hesse-Fan Chong sagt, ihr habe Demian geholfen, besser durchs Leben zu gehen. Gerade erst habe sie das Buch wieder gelesen. Der Vollständigkeit halber sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben. Chong ist auch ein großer Fan von Patrick Süskinds Das Parfum.
Katrin Erdmann über die Begeisterung der Südkoreaner und Südkoreanerin für Hermann Hesses Buch Demian. Heute ist die 76. Ausgabe des Filmfestivals Locarno zu Ende gegangen, wie immer mit der Vergabe der Leoparden. Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, und deutsche Filme bzw. von deutschen Produzenten mitfinanzierte Produktionen gehören zu den Gewinnern. Der Hauptpreis ging an den Film Critical Zone, eine iranisch-deutsche Koproduktion von Regisseur Ali Ahmadzadeh. Der Preis für die beste Regie ging an die in Kiew und Berlin lebende ukrainische Regisseurin Marina Vroda für ihren Film Steppe. Und die deutsche Regisseurin Katharina Huber wurde im Nachwuchswettbewerb für ihr Gesellschaftspanorama Ein schöner Ort ausgezeichnet. Mehr zur Preisvergabe dann morgen an dieser Stelle im Deutschlandfunk. Nächste Runde im Streit zwischen den Hollywood-Studios und den Drehbuchautorinnen und Autoren. Jetzt haben die Studios, darunter Walt Disney und Netflix, ein erstes Angebot vorgelegt. Die Drehbuchgewerkschaft erklärte, sie werde den Vorschlag prüfen und in der nächsten Woche darauf reagieren. Heute ist der internationale Tag der Jugend. Und was die Jugend will, das ermittelt derzeit eine breit angelegte Umfrage der Weltgesundheitsorganisation unter dem Titel What Young People Want. Die Antwort?
The respondents' most frequently chosen words included education, health, school, opportunity, job and access.
Bildung, Gesundheit, Schule, Chancen, Arbeit, sagt David Embargo, einer der Organisatoren der weltweiten Umfrage. 700.000 Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren haben bislang mitgemacht. Bis Oktober will man die Bedürfnisse von über 1 Million Jugendlicher ermitteln. Daraus sollten sich, so die Idee der Organisatoren, dann Handlungsanweisungen für die Regierungen ergeben. Der Malerpoet Bruno Epple ist tot. Seine Bilder werden der naiven Malerei zugeordnet. Als Schriftsteller wurde der vom Bodensee kommende Epple besonders als Dialektdichter bekannt. 1961 verfasste Epple für jeden Monat ein Gedicht.
Der August hat blonde Haar und heiße Backe und Auge voller Glut. Er schneidet's Korn, es glänzt sin Nacke, mit feste Händ er's binde, packe und homm i Chiere tut.
Der vor kurzem ebenfalls gestorbene Martin Walser zählte zu Apples Freunden und Walser sprach vom Apple-Effekt, wenn er die besondere Intensität seiner Sprache beschreiben wollte. Jetzt ist Bruno Apple im Alter von 92 Jahren gestorben. Auch die Schauspielerin Linda Haynes ist tot. Sie spielte etwa im Thriller Rolling Thunder an der Seite von Tommy Lee Jones sowie im Gefängnisdrama Brubaker mit Robert Redford von 1980. Sie wurde 75 Jahre alt.
Und das waren die Kulturmeldungen von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. In den Infos am Abend gleich ein Thema. Taurus für die Ukraine. Die Bundesregierung kommt weiter unter Druck. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.